Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Als Andreas Henning im März nach Wiesbaden kam, um hier seine neue Stelle als Museumsdirektor anzutreten, hatte er gerade in Dresden die Gemäldegalerie Alte Meister nach langer Sanierung wiedereröffnet. Er hatte als Raphael-Spezialist die Sixtinische Madonna verlassen müssen und er hatte sich auf die kommende Eröffnung der bemerkenswerten Ausstellung Lebensmenschen mit Werken von Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin gefreut. Und dann, kaum eröffnet, wurde sie schon wieder geschlossen. Tja, und dann? Was dann geschah, erzählt er uns jetzt, unser heutiger Gast, Dr. Andreas Henning. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Guten Abend, Herr Henning. Es ist ja das erste Mal, dass Sie bei uns im Studio in Radio Rheinwelle sind.
Frau Schoster, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr über diese Premiere.
Also, das war ein gewaltiger Schock für alle, als das Museum wegen der Corona-Pandemie schließen musste. Für Sie als neuer Direktor muss diese Situation eine ziemliche Herausforderung gewesen sein.
In der Tat war im Grunde das einzig sichere ja in diesem Jahr mein Dienstantritt Anfang März. Und alles, was danach kam, war für uns alle natürlich eine große Herausforderung und Überraschung. Ein kurioser Auftakt, wenn man gleich als erste Amtshandlung das Museum für die Öffentlichkeit schließen muss. Aber natürlich mit guten Gründen, dass wir so gehandelt haben. Immerhin sind wir froh gewesen, dass wir die Lebensmenschen noch 2-3 Tage zeigen konnten, weil damit war so eine gewisse Grundneugier in der Stadt und der Region vorhanden. Und diese Grundneugier haben wir dann ja auch weiter bespielt mit Ihrer Hilfe, mit der Hilfe Ihrer Kollegen in der Presse, über den Freundeskreis natürlich. Und so dass, als wir dann am 12. Mai die Tore wieder öffnen durften des Museums Wiesbaden, gleich ganz viele Menschen neugierig hereinströmen, um diese Ausstellung zu sehen.
Verging denn die Zeit zwischen Mitte März und Mitte Mai schnell oder langsam?
Paradoxerweise beides im Grunde genommen. Im Grunde rannte sie in einer Hinsicht, in dem Pandemiepläne zu schreiben waren, Notfallpläne zu erstellen waren, ein Management zu organisieren, wer wen wann ersetzt im Falle, dass es zu Covid-19-Erkrankungen kommt. Also es war eine unglaubliche Herausforderung an das ganze Team. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die professionelle und klar strukturierte Zusammenarbeit. Das hat uns natürlich auch in den ersten Wochen enorm zusammengeschweißt, weil wir einfach sofort loslegen mussten. Und auf der anderen Seite haben sich natürlich diese 8 Wochen endlos hingezogen. Denn ein Museum, wo keine Besucherinnen und keine Besucher sind, ist ja auch ein unglaublich trauriger Ort. Die Werke in der Natur und in der Kunst wollen ja betrachtet, wollen angeschaut, wollen erlebt werden. Und wenn all diese Besucherinnen und Besucher fehlen, dann ist jeder Tag im Grunde ein Tag zu viel, wo wir das Museum geschlossen halten mussten.
Als neuer Chef muss man natürlich auch seine Mitarbeiter bei Laune halten. Wie haben Sie das geschafft?
Das war wirklich keine Frage, dass wir als Team das gemeinsam angepackt haben. Ich musste eigentlich an keiner Stelle irgendwie motivierend eingreifen. Im Gegenteil, es ist ein Team, das sage ich gerne an dieser Stelle. Ich bin unglaublich dankbar für dieses engagierte Team, was sich so mit dem Haus und der Mission des Hauses verbindet. Also so ein kollegiales, engagiertes Team. Das kann man sich als Direktor wünschen, aber man kann es natürlich nicht nicht voraussetzen. Und ich habe wirklich, das ist ein Glückstreffer, solch ein Team im Hause vorgefunden zu haben.
Mit welchen Vorstellungen, Konzepten und Plänen waren Sie nach Wiesbaden gekommen?
Meine ersten Wochen hatte ich eigentlich so geplant, dass wir natürlich sofort in die Diskussion gehen, wo wollen wir das Haus hinführen, weiterentwickeln, welche Ausstellungen wollen wir in den nächsten Jahren entwickeln, aufbauen. Das war natürlich erstmal alles lag brach. Es mussten andere Dinge behandelt werden, Notfalldinge, Pandemiedinge. Sodass diese ersten Wochen eben nicht sofort eine starke inhaltliche Auseinandersetzung waren, so wie ich mir das gewünscht hätte. Denn für das Museum, für das Team und mich ist natürlich klar, Wir schöpfen aus den Sammlungen, wir arbeiten aus den Sammlungen heraus und die Expertise der Wissenschaftler im Haus ist im Grunde die Grundlage, um Ausstellungsideen und weitere Schritte zu planen. Das alles lag erstmal brach. Wir haben dann den Sommer über dafür genutzt, tatsächlich, um uns dann gemeinsam hinzusetzen und nachzudenken, wohin wir eigentlich als Museum wollen.
Sind das grundsätzliche Überlegungen gewesen, die für alle Museen der Zukunft gelten? Oder gibt es etwas Wiesbaden-Spezifisches?
Also ich denke, zum einen ist es ein ganz grundsätzliches Thema, das Thema Nachhaltigkeit, was, glaube ich, die deutschen Museen einfach in dieser Dekade ganz intensiv beschäftigen wird. Das ist die große Herausforderung für uns. Und spezifisch auf das Museum Wiesbaden bezogen, ist es mein Ansatz, mit dieser Frage bin ich an das Team herangetreten, wie wir in der Zukunft vielleicht die beiden großen Abteilungen Natur und Kunst enger miteinander verzahnen können in Form von Sonderausstellungen. Dass wir schauen, es ist im Grunde ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir ein Haus haben mit diesen beiden großartigen Sammlungen, Natur und Kunst. Und wir hier immer wieder vielleicht neue Themen generieren können, wo beide Abteilungen zusammenarbeiten. Ich glaube, das wäre noch ein Pluspunkt, der die Marke des Museums Wiesbaden noch sehr viel mehr stärken könnte.
Was haben Sie denn als Wiesbaden spezifisch sonst noch herausgefunden?
Zunächst mal habe ich dankbar, wirklich sehr, sehr dankbar gesehen, erstens, was für einen wunderbaren Freundeskreis es an diesem Haus gibt. Ein Freundeskreis, wo wir ja gerade das 2000. Mitglied begrüßen durften.
Ich gratuliere. Ist das viel verglichen mit anderen Museen?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zahl und zeigt, wie sehr das Museum in dieser Stadt und der Region verankert ist. Und ich halte es für ganz richtig, das Museum, auch wenn es ein Landesmuseum ist, natürlich vorrangig erstmal als Museum für die Stadt Wiesbaden und für die Region zu betrachten, auch wenn wir darüber hinaus natürlich auch ein Leuchtturm sind, der überregional und auch international Publikum und Gäste nach Wiesbaden ziehen und damit natürlich attraktiv für diese Stadt sind. Aber zunächst mal sind wir hier vor Ort und für die Bevölkerung vor Ort da. Und das ist, muss ich sagen, wirklich ein großes Glück. Solch einen Freundeskreis um sich zu wissen, solch einen sehr aktiven Vorstand im Freundeskreis. Denn dieser Freundeskreis, das sind ja so etwas wie auch Botschafter des Museums, die in die Stadt, in die Region hineinwirken, aber auch umgekehrt natürlich auch wiederum Fragen, Ideen, Kritik auch aus der Stadt und der Region mitbringen und an uns herantragen. Ich glaube, im gemeinsamen Austausch können wir uns weiterentwickeln. Und das, muss ich sagen, ist doch ein ganz großes glücklicher Umstand hier im Museum Wiesbaden.
Was hatten Sie denn von Wiesbaden schon gekannt? Zu Jawlensky hatten Sie zumindest eine ganz spezielle Beziehung.
Ja, das Museum kannte ich natürlich schon aus Zivildienstzeiten, den ich ja in Oberursel verbracht habe und hier schon mal so ein bisschen die Region erkundet habe. Und dann 1991 die große Jawlensky-Ausstellung und auch danach immer wieder Jawlensky-Ausstellung, ein Künstler, der mich eben seit früh auf fasziniert hat. Und es war für mich klar, dass wenn man Jawlensky sehen will, dann man natürlich an das Museum Wiesbaden kommen muss. Insofern war ich ein Stück weit mit dem Haus vertraut. Im Studium natürlich auch einfach aus Fachinteresse immer wieder hier gewesen. Und insofern war es für mich eine große Freude zu sehen, als ich die Ausschreibung für diese Stelle gesehen habe, oh ja, das ist ein Haus, was dir eigentlich schon seit langem eigentlich sehr nahe steht. Das wäre wirklich ein Traum, dort in die Leitungsfunktion zu gehen.
Ja, und dann kam sie und dann gab es ja auch gleich diese tolle Ausstellung, die natürlich leider nicht so viele Menschen gesehen haben, wie geplant. Wie erwartet, wie erhofft, wie erwünscht, aber auf jeden Fall die gekommen sind, das war wirklich Hardcore, das waren Fans.
Ja, es war im Grunde, wenn ich da gerade noch einhaken darf, wir haben schon dankbar festgestellt, natürlich haben wir nicht die ursprünglich anvisierte Zahl an Besuchern, Besucherinnen gehabt, aber doch, sagen wir mal, ein Drittel, über 20.000 Menschen haben diese Ausstellung gesehen und das ist in Pandemiezeiten wirklich eine sehr, sehr schöne Zahl. Und ich möchte einfach nur unterstreichen, dass natürlich das Museum Wiesbaden mit seinen 7.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche auch ein wunderbar sicherer Ort ist, wo man sich jederzeit sehr gut aus dem Weg gehen kann und durch die Maskenpflicht ist man bei uns einfach sehr, sehr gut aufgehoben.
Was hat Ihnen denn die Pandemie verhagelt?
Die Pandemie hat mir im Grunde mein Wunsch nach einem richtig lebendigen Museum verhagelt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die ganzen Veranstaltungen, die insbesondere zu Lebensmenschen, aber auch zu Knaus, zu den Schmetterlingen geplant waren, dass die hätten alle stattfinden können. Die vielen Führungen, Workshops, Vorträge, Konzerte, all das macht ja, sagen wir mal, die Lebendigkeit eines Museums dann erst entscheidend aus. Und so begreife ich ein Haus. Also natürlich, die Exponate sind da, warten auf die Besucherinnen und Besucher, aber schön ist doch dann das Leben, was ringsherum passiert. Und das war natürlich und ist auch im Moment nur sehr, sehr eingeschränkt möglich.
Wir hoffen und sprechen gleich weiter über das Thema, eins der wichtigen Themen, Nachhaltigkeit. Aber jetzt ein kleines musikalisches Intermezzo. Wir gedenken der Grande Dame des französischen Chansons, die Ende September gestorben ist, Juliette Gréco, und hören von ihr ein weltberühmtes Lied von Joseph Kosma mit dem Text von Jacques Prévert, Les Feuilles Mortes. Juliette Gréco, die ganze Generationen von Chanson-Liebhabern in aller Welt jetzt betrauern. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Direktor des Museums Wiesbaden, Andreas Henning. Herr Henning, als Sie sich in Wiesbaden vorstellten, äußerten Sie Ihre Ideen für die Zukunft und etliche Arbeitsschwerpunkte, nämlich Nachhaltigkeit, Vermittlung, Digitalisierung. Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der nun in aller Munde ist heutzutage. Aber was bedeutet denn Nachhaltigkeit für Sie im Museum?
Ja, Nachhaltigkeit ist eine große Herausforderung für deutsche Museen. Wenn man sich so den US-amerikanischen Bereich der Museen anschaut, dann ist das eigentlich dort ein Thema schon seit 10 oder sogar mehr Jahren. Da haben wir, glaube ich, hier etwas nachzuholen. Nachhaltigkeit betrifft verschiedene Aspekte bei uns im Museum. Zum einen natürlich den ökologischen Fußabdruck, das ist ganz klar. Wir sind ein energieintensives Haus, weil wir natürlich eine große, sagen wir mal, das Bewahren eine der großen Kernthemen ist. Und bewahren heißt natürlich ein Klima im Haus zu haben, sowohl in den Dauerausstellungsräumen, in den Sonderausstellungsräumen als auch im Depot, was konstant ist. Also das ist natürlich naturgegeben erstmal auch energieintensiv und da muss man schauen, wo kann man andere Energiebereiche vielleicht zurückfahren. Das muss man sich anschauen. Also dieser ganze ökologische Fußabdruck in Werbematerialien, das betrifft das Belichtungs-, das Beleuchtungssystem und so weiter und so fort. Also der ökologische Aspekt ist, glaube ich, selbstverständlich. Wichtig ist aber ein Aspekt, der mir noch zu wenig diskutiert wird in puncto Nachhaltigkeit, nämlich Bildung. Man muss sich ja fragen, wie kann eigentlich die Arbeit, die wir tun, die Vermittlungsarbeit, wie kann die eigentlich nachhaltig werden oder nachhaltig sein? Unter welchen Bedingungen ist sie nachhaltig? Wenn wir als Museum einmal im Jahr als Wandertagsziel zum Beispiel für Schulen da sind, dann ist das schön, aber noch nicht nachhaltig. Nachhaltig wird es ja im Moment erst dann in dem Moment, wo für die Schulkinder gewissermaßen der Museumsbesuch selbstverständlicher Teil des Unterrichts ist, der Bildung ist. Und ich denke, dass diese Kinder, für die dann ein Museumsbesuch so selbstverständlich in ihrer Schulzeit geworden ist, dass die dann später auch wie selbstverständlich den Weg ins Museum wiederfinden werden, weil es eben Teil des allgemeinen Bildens, nach Fortbildens und so weiter ist, also als Kulturereignis. Und da, glaube ich, müssen wir noch sehr viel diskutieren, wo wir als Museum da eigentlich stehen. Ich wünsche mir und gemeinsam mit dem Team Bildung und Vermittlung, dass wir gewissermaßen strukturell Teil der Bildungslandschaft, insbesondere der schulischen Bildungslandschaft, hier in der Stadt Wiesbaden und Region werden. Also im Grunde das Museum als außerschulischer Lernort, auch wenn dieser Begriff so ein bisschen sperrig und nicht wirklich sexy klingt, aber irgendwie in diese Richtung muss es gehen und soll es gehen.
Finden Sie da einen schöneren Begriff dafür, außerschulischer Lernort? Dann kriegt man vielleicht gleich schon spitze Finger, kalte Füße.
Ja, das stimmt. Wir brauchen noch einen besseren Begriff. Vielleicht haben hier Hörerinnen oder Hörer einen guten Begriff.
Ja, prima. Alle Hörerinnen und Hörer sind herzlich eingeladen.
wie wir das nennen können. Also es wäre doch ideal, wenn im Lehrplan einfach der Museumsbesuch regelmäßig dazugehört, weil man natürlich im Museum, sagen wir, Lernerfahrungen machen kann, die ich so in der Schule nicht machen kann, die ich dort nicht abbilden kann, nicht erleben kann. Wenn ich mit Schülern oder überhaupt mit jemand vor ein Objekt trete, ob in der Natur oder der Kunst, dann muss ich ja, weil dieses Objekt vor mir ist, einen individuellen Zugang dazu suchen. Ich muss anschauen, ich fange an, es mir innerlich vielleicht zu beschreiben, zu umgehen, zu umwandern, aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. Das heißt, ich entwickle einen Wahrnehmungsprozess, baut sich auf und dadurch entwickelt sich ein Bezug dazu. Und das muss gar nicht heißen, dass ich schon was weiß zu diesem Objekt, sondern erstmal reicht es ja auch, wenn ich staunend einfach davor stehe. Und so möchte ich ein Museum auch begreifen. Erstmal soll man einfach staunend mit offenen Augen kommen. Dann findet man das ein oder andere Objekt, was einen anspricht, und dann kann man darüber auch ein Wissen entwickeln. Dafür sind dann natürlich auch unsere Vertiefungsebenen und so weiter im Hause da. Also dieser, sagen wir mal, diese strukturelle Verzahnung mit den Schulen, das ist ein großer Wunsch, an dem wir gerade arbeiten. Es gibt einzelne Schulen, mit denen wir das systematisch machen. Wir denken aber, dass es eigentlich stadtweit und darüber hinaus selbstverständlich dazu gehören sollte.
Ja, unbedingt. Denn Sie sagen ja, Ihnen ist Vermittlung von Kunst sehr wichtig. Und wir haben auch von Ihnen gehört, dass Sie auch ein neues Publikum für das Museum gewinnen möchten. Menschen, die bisher Schwellenängste hatten oder mangelndes Interesse. Also wie wollen Sie das erreichen, diese Menschen für das Museum zu begeistern?
Da sind wir gerade museumsintern in einem intensiven Prozess, Diskussionsprozess, wo wir auch einzelne Partner hinzuladen, um genau diese Frage zu besprechen, wer besucht uns eigentlich noch nicht? Und wenn ja, woran liegt das und wie können wir diese Menschen erreichen? In der Tat ist ein Museum natürlich erstmal ein recht elitärer Ort oder kann zumindest so erscheinen. Und das Museum Wiesbaden mit dem gewaltigen Portikus, den Stufen, die man erstmal emporschreiten muss, das ist eine Barriere, ganz klar, verstehe ich auch. Und diese Barriere wollen wir gewissermaßen niederschwelliger gestalten und sind dabei, uns zu überlegen, welche zum Beispiel auch verschiedene Stadtteile, Menschen aus verschiedenen Stadtteilen, die eigentlich eher nicht zu unserem Publikum gehören, wie können wir die ansprechen? Und da haben wir jemanden aus dem Freundeskreis, die in Sachen Nachhaltigkeit sehr unterwegs ist, ganz stark, mit der arbeiten wir gerade an dieser Frage und haben eine Reihe an Partnern in der Stadt Gespräche geführt, im Moment auch einen Drittmittelantrag gestellt, weil das natürlich, sagen wir mal, auch strukturelle Fragen nach sich zieht. Ist ja kein Zufall, dass die Vermittlungsarbeit heute noch nicht die Breite der Gesellschaft erreicht, wie es eigentlich wünschenswert wäre, sondern dass wir da auch personell noch nicht breit genug aufgestellt sind. Und all das gehört mit in diese große, große Schublade Nachhaltigkeit.
Also das Problem ist erkannt und Sie arbeiten daran und das kommt bei uns auf Wiedervorlage. Wir werden weiter darüber sprechen.
Gerne, ja. Nächstes Frühjahr, dann wissen wir sehr konkret, mit welchen Partnern wir arbeiten werden.
So machen wir das. Es gibt diesen schönen Spruch, der besagt, man sieht nur, was man weiß. Natürlich kann jeder ins Museum gehen und ohne Vorwissen Bilder ansehen und sie auf sich wirken lassen. Aber gewinnbringender ist es allemal, wenn man Sehhilfen bekommt. Oder sehen Sie das anders?
Also ich finde ehrlich gesagt diesen Spruch, man sieht nur, was man weiß, eigentlich sehr verheerend. Denn er impliziert ja, dass man etwas wissen muss. Und das grenzt schon mal sehr viele Menschen aus, die zu unseren Objekten, sei es in der Natur oder in der Kunst, eben nichts wissen. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Im Gegenteil, die Grundhaltung, die Aristoteles eigentlich beschreibt in seiner Wissenschaftstheorie, mit der alles beginnt, ist das Staunen. Also wir müssen uns im Grunde, müssen wir als Besucherinnen und Besucher an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir entschleunigen im Museum, fangen die an, die Augen zu öffnen und staunen.
Ich schlage vor, wir machen einen Kompromiss. Zuerst staunen und dann etwas darüber erfahren. Wenn Sie erlauben, möchte ich Ihnen etwas von meinem Erstaunen mitteilen. Ich habe mal eine Ausstellung in der National Gallery in London gesehen. In dem einen Saal gab es ein einziges Gemälde, und zwar war das die Gesandten von Hans Holbein. Aber es gab Erklärungen, Stiche, Exponate, Dokumente an den übrigen drei Wänden, die jeden Gegenstand im Bild bzw. seine Bedeutung erklärten. Und wenn man den Saal verließ, hatte man nicht nur das Gemälde gesehen, sondern war in eine ganze Welt eingetaucht. Und das, Herr Henning, habe ich nie vergessen, nie. Und ich frage mich, ist das vielleicht auch, wäre das in Wiesbaden möglich?
Unbedingt. Toll, dass Sie es erwähnen und diese Erfahrung gemacht haben. In der Tat, natürlich muss man nicht beim Staunen und soll auch nicht beim Staunen stehen bleiben. Das war jetzt nur gewissermaßen mein Vorbehalt gegenüber dem Satz. Dann setzt natürlich das Wissen ein und die kulturelle Bildung. Natürlich. Und da ist natürlich eine Vergrößerung des Wissens auch hilfreich, weil man dann wieder Details sieht oder mit Details zu anderen Bildern gehen kann. In der Tat, ich habe in Dresden eine ähnliche Ausstellung gemacht, wo ein Kunstwerk im Zentrum war und wo wir dann dieses Bild erläutert haben. Und hinterher haben wir festgestellt, dieses Bild war wirklich bei unseren Museumsbesuchern so präsent und zwar über Jahre. Das war eine gute Grundlage. Ja, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben es ja an einem kleinen Aspekt zu Hölzel und zur Provenienz zum Beispiel jetzt gemacht, bevor wir das Werk restituiert haben, wo wir es zumindest im Hinblick auf seine Geschichte, Sammlergeschichte, Werkgeschichte und Provenienzforschung untersucht haben und dazu eben Texttafeln, Fotografien in den Raum gehängt haben, um diesen Kontext zu erläutern. Ich glaube, in diese Richtung darf es sehr, sehr gerne gehen.
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen. Ich fühle mich von Ihnen verstanden. Wir kommen zum dritten Punkt, nämlich die Digitalisierung. Das ist ja ein immenses Thema. Wenn Sie uns kurz sagen würden, was das bedeutet jetzt im Museum Wiesbaden.
Für das Museum Wiesbaden heißt Digitalisierung zunächst mal, dass wir sehr viel präsenter im digitalen Raum sein müssen. Digitalisierung heißt aber auch, dass wir die Zugänglichkeit des Museums über ein Online-Ticketing-System sehr, sehr deutlich verbessern und individualisieren wollen. Und Digitalisierung heißt Vertiefungsebenen im Museum anbieten, die der Nutzer dann oder Nutzerin dann auch zu Hause nutzen kann.
Also man kann dann sehr viel online sehen, das ist Ihr Ziel?
Ja,
dass man
unser
im Internet
Ziel, ja.
Die Bestände sehen kann, was es gibt im Museum und noch Informationen dazu?
Also digitaler Raum erobern heißt zum Beispiel eine Online-Collection aufbauen, wo die wichtigen Werke in einer großen Breite, also sowohl in der Natur als Kunst, als Einzelobjekte im Internet abrufbar sind mit ihren Grunddaten und aber auch mit Vertiefungsebenen, also mit Erläuterungstexten. Denn es ist klar, wenn man im Internet sucht und wissen will, wo ich meinetwegen ein Bild von Jawlensky, Dame mit Fächer, finden will und wie das aussieht, dann muss ich natürlich zuallererst mal auf die Online-Collection des Museums Wiesbaden geleitet werden. Und zwar nicht, um dann den Museumsbesuch gar nicht mehr erst in Erwägung zu ziehen, sondern genau dann angeregt zu werden, so ein tolles Bild, dann fahre ich jetzt auch nach Wiesbaden.
Also mit diesem Thema Digitalisierung werden wir uns sicher noch lange beschäftigen. Das nächste Mal dann wieder im nächsten Frühjahr, was dann noch alles dazugekommen ist. Jetzt aber zum Naheliegenden, zur nächsten Ausstellung im Museum Wiesbaden. Sie wird am 30. Oktober eröffnet, also Ende nächster Woche. Und gezeigt werden Werke von August Macke. Gleich hören wir mehr dazu. Ihr Mitarbeiter Roman Ziegel-Gensberger hat die Schau kuratiert und erzählt uns Näheres. Vorher aber wieder Musik. Wir bleiben noch bei den Feuilles Mortes. Ein Lied, das so erfolgreich war, dass es von allen, wirklich allen gesungen und gespielt wurde. In den verschiedensten Varianten und Versionen. Wenig später übernahmen auch die englischsprachigen Sänger, allerdings mit einem anderen Text. Autumn Leaves, hier gesungen von Eva Cassidy. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir befassen uns jetzt mit der nächsten Ausstellung, die in Kürze im Museum Wiesbaden zu sehen sein wird. Nach der großen Schau von Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin, die Werke eines Mitstreiters der Künstlergruppe Blauer Reiter im Programm, warum das? Das erklärt der Kurator Roman Ziegel-Gensberger. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Andreas Henning, der uns jetzt sagt, warum die Macke-Ausstellung unbedingt sehenswert ist.
Diese Macke-Ausstellung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt, wo wir durch die Corona-Pandemie alle auf dem Zahnfleisch gehen, gestresst sind und viele innere Fragen haben. Diese Ausstellung ansehen bedeutet, ausatmen zu können, sich wieder in einem großen Ganzen verbunden, eingewoben zu fühlen. Das vermitteln diese Bilder. Und ich glaube, sie sind im Grunde jetzt das Lebenselixier, was wir gerade jetzt brauchen.
Ab 30. Oktober und dann ein paar Monate lang. Gehen Sie hin. Und hier noch eine Information. Roman Ziegel-Gensberger hat mir aufgetragen zu sagen, dass auf der Museum Wiesbaden App ein kostenloser Audioguide zur Verfügung steht. Das ist ein schöner Service in Zeiten der Pandemie. Herr Henning, lassen Sie uns zu Ihren zukünftigen Aufgaben kommen. Stichwort Neubau. Wie ist der Stand der Dinge? Sind die Arbeiten durch die Corona-Krise beeinträchtigt, verlangsamt?
Stichwort Neubau, sehr, sehr wichtig. Erweiterungsbau, ein neues Depot und weitere Ausstellungsflächen, damit wir für Sonderausstellungen wie Macke nicht immer die Dauerausstellung ins Depot verbannen müssen, was im Grunde kein Dauerzustand ist für ein Museum diesen Ranges. Der Prozess liegt gerade im Finanzministerium zu dem Erweiterungsbau. Dort ist es einfach durch die Wechsel an der Spitze des Finanzministeriums gewissermaßen zu einem gewissen Verlangsamung gekommen, weil alle Projekte nochmal neu angeschaut werden. Aber er ist Teil des Koalitionsvertrages. Ich bin sehr sicher, dass insbesondere in diesem Zeichen es ein starkes Zeichen ist, wenn man in Kulturbauten investiert und damit ein Konjunkturprogramm ja auch auflegt.
Kann denn der Termin, den Sie mal genannt haben, 2026 gehalten werden? Was denken Sie?
Der Termin 2026 ist ein Wunschtermin von mir, der aber jetzt völlig losgelost ist von allen konkreten Planungen. Also ja. Das ist ein Wunsch, aber mehr auch nicht.
Manchmal gehen ja Wünsche in Erfüllung. Ja. Also vielleicht wird es ein bisschen später als 2026, aber das werden wir dann sehen. Wie wir wissen, ist Ihr Anliegen, Kunst und Natur miteinander ins Gespräch zu bringen und zu verzahnen. Sie haben es ja auch vorhin schon angedeutet. Gibt es in dem Bereich schon Beispiele?
Ja, wir werden 2022 ja dank der Initiative des Oberbürgermeisters Mende hier in Wiesbaden ja das große Thema Wasser haben. Ein Thema, was maßgeblich auch bei uns mit im Hause vorbereitet wurde. Und dort werden wir parallel zwei Ausstellungen haben, sowohl in der Natur als in der Kunst, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Einmal Wasser aus naturwissenschaftlicher Sicht und Wasser im Jugendstil, weil das natürlich eins der zentralen Grundthemen des Jugendstils schlechthin ist. 2023 sind wir dabei, eine Ausstellung vorzubereiten zu dem Thema Bienen. Die Bienen, das sind ja, sagen wir mal, so für viele ein Seismograf geworden, wo man zum ersten Mal wieder einen Zusammenhang mit Naturprozessen erkennt. Und mich interessiert schon lange, welche Rolle die Biene seit den Ägyptern gewissermaßen in alten Kulturen gespielt hat. Und wir werden versuchen zu zeigen, welche Rolle die Biene in den Kulturen bis in die Gegenwart und die Gegenwartskunst gespielt hat und zeitgleich natürlich die Biene aus naturwissenschaftlicher Sicht, die Biene als Tier, die Biene als bedrohtes Lebewesen, die Wildbiene mit ihren vielen, vielen Arten. Also das ist ein Thema, was wir uns für gemeinsam Natur und Kunst für 2023 vorgenommen haben, und an den weiteren Themen sind wir gerade noch in intensiver Diskussion.
Da sind wir gespannt. Und hier noch eine Frage zum Schluss. Wie wir hier sehen und gesehen haben, in Wiesbaden ist Kunst aus Europa und Amerika sehr stark vertreten. Ist es für Sie denkbar, Kunst aus anderen Weltgegenden zu zeigen, etwa afrikanische Kunst? Oder ist Wiesbaden nicht der Ort dafür? Ich frage das, weil Afrika ist ein großes Thema. Niemand weiß viel über Afrika. Wir kriegen sehr wenig zu sehen aus Afrika. Das bezieht sich nicht nur auf die Kunst, sondern auch auf Film, auf Musik und so weiter und so weiter. Also halten Sie das für denkbar oder braucht es da einen anderen Ort als Wiesbaden?
Ich denke, dass wir tatsächlich Anknüpfungspunkte hätten. Ausstellungen mit Kunst aus anderen Kulturen, aus anderen Weltgegenden zu machen, weil die Welt ist ja schon im Museum Wiesbaden zu Hause, nämlich in der naturhistorischen Abteilung. Da sind wir ja wirklich global aufgestellt.
Prima, dann können Sie daran auch mit der bildenden Kunst anknüpfen.
Genau so, da ist der Kontext
da. Zwei-Sparten-Haus.
Ja, genau. Ja. Zwei Sparten, die sich wunderbar ergänzen und die wir eben in Zukunft noch mehr, viel mehr zusammenbringen wollen.
Ja, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Kommen, Andreas Henning.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Wir sehen uns wieder am 30. Oktober zur Eröffnung der Ausstellung Paradies, Ausrufezeichen, Paradies, Fragezeichen. Und wenn Sie die heutige Sendung und das ausführliche Gespräch mit Roman Ziegel-Gensberger nochmal nachhören möchten, dann auf der Homepage der Blauen Stunde. Die Adresse ist wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Eric Claptons Version von Autumn Leaves.